Der Energy Outside Zone Talk, presented by Empire Chronicles. Touchdown 49ers.
Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Energy Outside Zone Talks, presented by Empire Chronicles. Ja, seit unserer letzten Ausgabe ist es jetzt schon ein bisschen her. Falls es ihr noch nicht mitbekommen habt, die 49ers stehen tatsächlich im Super Bowl und dementsprechend haben wir noch eine Ausgabe vorm Super Bowl offen, die wir euch jetzt natürlich nicht vorenthalten wollen. Und dafür habe ich mir heute zwei Gäste eingeladen. Einmal den Simon, unseren Techniker, der auch schon öfter dabei war. Hallo Simon.
Moin Lars.
Ja, und einen besonderen Gast, den wir gewinnen konnten, bereits zum zweiten Mal jetzt für unseren Podcast. Das ist der Adrian Franke. Hallo Adrian.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ja, in den letzten zwei Wochen vor dem Spiel ist jetzt nicht so viel passiert, sage ich mal. Gott sei Dank gab es nicht große Verletzungen zu verkünden. Ich glaube, Tevin Coleman hat sich an der Schulter verletzt, sollte aber fit sein. Das gleiche gilt für Jaquaski Tartt, der seine Rippenverletzung wieder aufgerissen hat, ein bisschen, meinte Kyle Shanahan. Aber wohl auch fit wird bis Sonntag. Bei den Chiefs sieht es ähnlich aus, hatte ich gelesen. Andy Reid hat da verkündet, dass alle Spieler dabei sind. Da gibt es ja nicht unbedingt viel, was es zu besprechen gibt. Ganz kurz noch das Spiel gegen die Packers, da hatten wir jetzt bei uns im Podcast noch gar nicht drüber geredet, in der Nachbetrachtung. Ja, im Vorfeld des Spiels wurde ja viel darüber geredet, dass es wahrscheinlich etwas enger wird als in Woche 12. Adrian, hattest du irgendwo damit gerechnet, dass es ja doch nochmal so deutlich wird für die 49ers?
Also so deutlich auf keinen Fall. Ich hatte zwar auf die 49ers getippt, ich dachte auch, dass sie es gewinnen, ich dachte auch, dass sie mit dem Run-Game Schaden anrichten können, aber ja, nicht in dem Ausmaß. Ich meine, sie haben das Spiel mit dem Run-Game so dominiert, dass Green Bay halt, die hätten wirklich eine Ausnahmevorstellung eigentlich von der eigenen Offense gebraucht und da haben sie halt nicht die Waffen und nicht die Mittel dafür, nicht gegen diese 49ers Defense. Packers Defense fand ich halt auch, hat wirklich so ein bisschen, ja, fast so ein bisschen wie gelähmt gewirkt irgendwie. Also sie konnten einmal dieses Outside-Zone-Run-Game halt, was ja eben die Basis ist von der 49ers Offense, konnten sie nicht verteidigen und konnten überhaupt keine Edge setzen und dann hatten die aber auch dauernd das Problem, dass sie Plays nicht erkannt haben. Du hast irgendwie, fand ich, immer das Gefühl gehabt, dass sie überfordert damit waren, Plays zu lesen. Oft irgendwie so ein bisschen wirkte das so, als würden sie so ein bisschen raten oder Spieler dann gerade auch auf dem Linebacker-Level, Safeties-Linebacker zögern da irgendwie noch, sind sich nicht sicher, jetzt Garoppolo den Ball für Play-Action oder ist es ein Zone-Run? Dann haben die 49ers auch viele andere Elemente ja noch eingebaut, gerade im Run-Game, also mit Power-Konzepten, mit Trap-Blocks, mit Pull-Blocks, solchen Sachen. Das war offensiv im Run-Game, war es eine 1A-Vorstellung von 49ers und Green Bay hat halt, wirkte wirklich so, als hätten sie keine so richtige Antwort parat und auch, also es wirkt auch so ein bisschen so, als wären sie nicht gut vorbereitet und das ist ja auch so ein bisschen durchgesickert, diese Enttäuschung von Matt LaFleur, der hat ja gesagt, jetzt vor ein paar Tagen, dass die Motivation irgendwie nicht so da gewesen war, was natürlich nicht ideal ist in einem Championship-Game, wenn da die Motivation nicht passt. Und die 49ers mussten ja halt letztlich gar nicht viel so durch die Luft machen. Das war ja auch das, was Shannon nach dem Spiel gesagt hat, sie sind so viel gelaufen, weil es halt funktioniert hat. Und das, da kann man ja eigentlich, muss man gar nicht viel dazu sagen. Also wenn du konstant für 6, 7, 8 Yards pro Run irgendwie läufst oder teilweise noch mehr, dann musst du halt auch nicht werfen, wenn du nicht irgendwie in einem Shootout mithalten musst.
Ja, das sehe ich eigentlich auch so. Deswegen diese Diskussion, die dann da jetzt mittlerweile um Garoppolo sich wieder etabliert haben, ne, ob er werfen kann oder nicht. Reden wir später vielleicht nochmal kurz drüber. Simon, wie hast du das wahrgenommen? Ich glaube, so als Fan war es recht angenehm.
Es hat sehr, sehr viel Spaß gebracht, das Spiel zu schauen. Adrian, du hast gerade schon sehr, sehr viel gesagt. Wenn du in der ersten Hälfte mit Mostert 14 Carries für 160 Yards hast und 3 Touchdowns, die er da erlaufen hat, und das Run-Scheme halt einfach so gut funktioniert gegen die Defense, die einfach wirklich ratlos wirkte, dann würde ich auch sagen, warum willst du denn werfen? Also, wenn das so gut läuft, dann nimm die Zeit von der Uhr und hol dir deine First Downs und Score. Also, das war einfach total angenehm zu schauen. Ich glaube, ich habe irgendwie im dritten Quarter schon das Gefühl gehabt, das wird eigentlich ein relativ sicherer Sieg. Also, ich habe nicht wirklich Angst gehabt, dass das irgendwie nochmal aus der Hand gegeben wird.
Ja, so ähnlich ging es mir eigentlich auch. Als die Packers dann nochmal rankamen, das war ja dann hauptsächlich übers Passing-Game. Passing-Game der Packers hat ja in der zweiten Halbzeit etwas besser funktioniert als in der ersten. Frage richtet sich an Adrian. Meinst du, das ist ein bisschen Grund zur Sorge für 49ers-Fans vielleicht, dass man gesehen hat, dass man durch die Luft doch ein bisschen ja, angreifbar ist?
Ich meine, das war natürlich dann von der Spielsituation her auch extrem. Da hatte Green Bay ein, zwei gute Plays auch von Aaron Rodgers und es war natürlich auch mehr, ein bisschen mehr Spielraum, sage ich mal so, weil das Spiel wurde ja trotzdem nicht mehr wirklich eng. Also San Francisco hat es ja immer noch auch mit der eigenen Offense kontrolliert. Vielleicht so, was einzelne Matchups angeht, und wir kommen ja später noch im Detail drauf, aber was so die Matchups angeht, gerade wenn wir überlegen, wie haben sie denn ab und zu attackiert, gerade in die Zone-Coverages von den 49ers, haben sie Konzepten attackiert, die wir, denke ich, auch sehen werden am Sonntag eben. Der Tight End in die Seam, Tight End vertikal aus dem Slot heraus vertikal attackieren. Solche Sachen sind sicher dann auch wieder Themen, die Chiefs zu einem gewissen Grad zumindest aufgreifen werden.
Ich hatte tatsächlich ein ähnliches Gefühl. Also ich habe auch so gedacht, in der zweiten Hälfte, als die Packers deutlich besser wurden im Passing-Game oder mehr Yards dadurch bekommen haben, dass die Niners ihnen auch mehr Raum gegeben haben im kürzeren bis mittleren Feld, damit sie nicht einfach tief geschlagen werden, damit es halt einfach nicht schnell den Touchdown gibt, sondern eher so ein bisschen, wie heißt das hier, dieses Bend-Button-Break?
Bend-Button-Break, ja.
Genau,
ja, so generell ein bisschen passiver.
Haben.
Ja.
Genau, dass sie da einfach ein bisschen passiver gespielt haben und mehr auf Sicherheit gegangen sind.
Okay, ja, ich glaube, das reicht dann auch zum Packers-Spiel an sich. Ich glaube, da ist dann auf anderen Portalen auch schon ausreichend zugesagt worden. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht noch unbedingt in die Länge ziehen. Was ich noch fragen wollte, oder beziehungsweise was mich interessiert, was eure Meinung dazu ist, in der zweiten Woche vor dem Super Bowl ist es ja traditionell so, dass die quasi den Medien gehört, sage ich mal, inklusive Opening Day und diese ganze Verfügbarkeit der Spieler für jegliche Reporter aus der ganzen Welt. Da hat man jetzt ja auch schon wieder einige Stories gehört. Wie ist so eure Sicht der Dinge? Meint ihr, das ist wirklich nötig, dass ja die Spieler eine Woche lang ja, von Reportern quasi seziert werden, sage ich mal, dann auch so ein bisschen versucht wird, die aus der Reserve zu locken? Oder meint ihr, ja, das ist schon doch noch, sage ich mal, in gewisser Weise auch eine Wertschätzung, die sie sich verdient haben? Ich weiß nicht, wie ist da eure Sicht? Adrian, was sagst du dazu? Ich weiß nicht, ich bin da so ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt.
Ja, also es ist halt immer so ein schmaler Grat. Ne? Auf der einen Seite finde ich es halt super. Ich finde es zum Beispiel viel besser, wenn ich es jetzt vergleiche mit dem Fußball hier bei uns, wo, und ich meine, ich kriege das ja auch mit, Medienarbeit, wie, ich sage jetzt mal vorsichtig formuliert, wie schwierig das teilweise ist mit Fußballvereinen auch hier, weil sie halt ein komplett anderes Medienverständnis haben, also die Vereine einmal, aber auch die Spieler zu einem großen Teil. Also es gibt ja wirklich, jetzt, wenn wir jetzt mal auf Deutschland, deutschen Fußball schauen, gibt es ja echt relativ wenige Spieler, die wirklich offen sind auf Social Media. So ein Mats Hummels fällt mir da zum Beispiel ein, aber die meisten nutzen es ja mehr so als, ja, so ein bisschen Promotion-Plattform quasi. Und da ist ja schon der Umgang im US-Sport völlig anders, das muss man ja wirklich sagen. Und auch, wenn man mit den Spielern spricht, wenn man Interviews führt, ist es ein völlig anderer Umgang. Ich, zum Beispiel, also wenn ich Interviews mit NFL-Spielern oder NFL-Personal irgendwie mache und dann halt sage, ich lasse ihnen das abgetippte Interview quasi nochmal kurz zukommen, bevor ich es veröffentliche, sind die meisten halt völlig perplex, weil sie das überhaupt nicht gewohnt sind. Während, wenn du mit einem Fußballer hier ein Interview machst oder generell so im europäischen Sport Interviews führst, ist es das Normalste der Welt und oft wird dann auch von Beratern oder von Vereinen nochmal irgendwie was gekürzt oder irgendwie halt gesagt, kann man das anders formulieren oder das bitte nicht als Headline verwenden, solche Geschichten. Da ist schon der Umgang, glaube ich, ganz, ganz anders. Das heißt, die Spieler sind ja auch den Umgang mit Medien viel mehr gewöhnt und ich finde es total cool, auch aus Fansicht dann, wie viel Zugang man zu den Spielern bekommt. Auf der anderen Seite ist es halt im Super Bowl, was du gesagt hast, du kriegst halt auch diese Quatschfragen und Fragen, die halt völlig nichts mit dem Spiel zu tun haben, die halt irgendwie, die es nicht unbedingt bräuchte, sagen wir es mal so. Aber ich glaube, das ist halt so ein kleiner Teil, dass ich das trotzdem immer noch insgesamt gut finde. Und was ich so mitbekommen habe von Spielern, ist auch eher jetzt so mit Blick auf den Super Bowl selbst, ist eher so dieser, wie sich diese zweite Woche dann zum Spiel hin, wie die sich zieht und man es halt irgendwann nicht mehr erwarten kann, dass das Spiel endlich anfängt. Das ist mehr so das, was die Spieler dann beschäftigt. Aber diese Medienverpflichtungen, so Montag, Dienstag, vielleicht Mittwoch noch, der Gameplan ist sowieso schon installiert, das versuchen die meisten Teams ja in der Woche davor zu machen. Das ist eigentlich für die meisten Spieler relativ entspannt und glaube ich, eher dann in der Summe eher unterhaltsam, als dass sie davon genervt werden.
Also ich als Fan finde das halt total toll, dass es das gibt, diese ganzen Media-Meetings und einfach mal Einblicke zu bekommen und gerade jetzt so in der Zeit, wo es richtig um den Super Bowl geht und um die Trophy, da finde ich es halt einfach toll, wenn man einfach noch mehr Informationen bekommt und so als Beispiel, wenn man sich mal die ganzen Serien anguckt, die es gibt, dieses All or Nothing oder so ein Kram, gucke ich auch total gerne, ist aber halt auch fürs Team halt einfach irgendwo eine Ablenkung. Und ich kann jeden verstehen, der sagt, das ist lenkt ab vom Super Bowl, das ist vielleicht nicht das Beste. Du hast jetzt gerade gesagt, meistens ist es für die Spieler eher so, dass es sich zieht die zweite Woche. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Man will irgendwie dieses Spiel auch mal hinter sich bringen. Aber so als Fan, der einfach Spaß daran hat und so finde ich das eine tolle Sache. Für die Spieler kann ich mir aber vorstellen, dass es nervig ist.
Ja, definitiv. Ne? Also was mich am meisten beeindruckt, beziehungsweise wo ich am meisten von habe, sind eigentlich diese etwas tieferen Berichterstattungen, wo man dann ja Zeit hat vom Super Bowl. Adrian, du hast jetzt zwei tolle Artikel geschrieben über die jeweiligen Offenses. Und an sich ist es ja auch so, dass auch auf den amerikanischen Seiten es gefühlt keinen Spieler gibt, über den jetzt nicht irgendwie so ein bisschen so eine kleine Biografie erscheint oder deren Story nochmal so ein bisschen aufgearbeitet wird. Das nächste Thema, was ich ansprechen wollte, bevor wir auf das Wichtige, sage ich mal, kommen, das Spiel, was ansteht am Sonntag. Am Samstag werden ja noch die NFL Awards vergeben und da gibt es ja auch ein paar Jungs von den 49ers, die möglicherweise Chancen haben, sich da auszuzeichnen. Ich denke da vor allem an Kyle Shanahan als Coach of the Year, Nick Bosa, Defensive Rookie of the Year, denke ich, ist ein No-Brainer, so gut wie. Und dann eben noch Comeback Player of the Year, könnte man natürlich auch an Jimmy Garoppolo denken. Adrian, was sagst du? Wie sieht da die Chance aus für die Jungs von den Niners?
Ich glaube, über Bosa müssen wir gar nicht groß reden. Also Bosa wird auf jeden Fall den Award bekommen. Alles andere wäre echt eine Mega-Überraschung. Ich sehe zumindest bei Coach of the Year sehe ich noch so ein bisschen die Ravens davor. Also man darf ja nicht vergessen, das ist ja kein Playoff. Also die Playoffs spielen da ja quasi nicht mit rein. Und da glaube ich, dass Harbaugh den Coach of the Year gewinnen wird. Einfach nicht nur durch die Saison, die Ravens ergebnistechnisch gespielt haben, sondern auch das alles drumherum, wie diese Offense um Lamar Jackson aufgebaut haben, wie sie Analytics eingebaut haben in ihren ganze Denkweise. So wie die Franchise sich insgesamt ja gewandelt hat, einfach innerhalb von 2 Jahren, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass jemand anders als Harbaugh den gewinnt, auch wenn Shanahan sicher so dann direkt in der nächsten Gruppe wäre, zusammen mit einem Sean Payton vielleicht zum Beispiel. Garoppolo war auch vor der Saison mein Pick für Comeback Player of the Year und finde ich ehrlicherweise wäre wahrscheinlich derjenige, dem ich auch meine Stimme geben würde, weil wir haben jetzt schon gesagt, er fliegt so ein bisschen jetzt wieder oder wird so ein bisschen mehr kritisiert jetzt nach den Playoff-Spielen, was halt einfach nur krasse Recency-Bias ist, wenn wir ehrlich sind, also wo halt einfach nur die Leute oder viele Leute das im Kopf haben, was sie als letztes gesehen haben und das waren jetzt halt die 2 Spiele, wo er gegen Minnesota nicht gut war, muss man auch sagen, und dann eben gegen Green Bay den Ball kaum werfen durfte oder musste oder wie auch immer, aber er hat ja auch in der Regular Season echt richtig viele gute Spiele auch gehabt und wo es auch auf ihn ankam, wo er auch das Spiel mitgewinnen musste und dann ist es halt nun mal die Quarterback-Position, die halt heraussticht und die am schwierigsten ist. Deswegen, also Garoppolo für mich wäre so der wahrscheinlich meine Stimme kriegen würde. Shanahan, glaube ich, wird dann knapp in dieser Gruppe hinter Harbaugh landen und Bosa für mich ein No-Brainer.
Ja, Adrian, da kann ich dir fast gar nicht mehr hinzufügen. Da hast du eigentlich schon alles gesagt. Das mit Harbaugh hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Aber du hast absolut recht. Er hat ja innerhalb von 2 Jahren mit Lamar Jackson einfach ein komplett neues System da mit seinen Coaches integriert. Das ist stimmt, was der da abgeliefert hat, das ist halt auch wirklich erwähnenswert.
Ja, das Einzige, ich weiß nicht, gibt es auch den Titel Assistant Coach of the Year oder sowas? Wird das auch verliehen? Oder ist das
bei den müsste auch geben, glaube ich.
Ja, weil dann,
doch, gibt es auch.
Ja, wäre auch die Frage, vielleicht Robert Saar denken von den Ravens, was jetzt die Installation der Offense angeht. Aber lass uns mal überraschen, wird auf jeden Fall interessant. Ich denke, verdient hätten sie es alle, von dem wir jetzt geredet haben. Und wenn wir jetzt über Football reden wollen, über das große Spiel, es ist ja leider so, dass es wirklich das letzte Spiel ist, dann haben wir wieder etwas länger Pause von American Football und dürfen uns der Offseason und dem Draft widmen. Aber davor ist eben noch dieses eine Spiel, was noch aussteht, zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers im Super Bowl in Miami. Und da freuen wir uns natürlich alle schon drauf, können es kaum abwarten. Und wenn wir ein bisschen über das Spiel reden wollen, wie es ablaufen wird, ich selber habe mich viel beschäftigt zwar jetzt damit, aber ich kann wirklich überhaupt nicht sagen, was ich jetzt vom Spiel erwarten soll. Ich freue mich einfach auf ein spannendes Spiel und ich hoffe auch, dass es lange ausgeglichen bleibt. Was ist so der Hauptfokus ist von dir, Adrian, mit dem du ins Spiel gehst, worauf du so quasi hauptsächlich blickst, wenn du sagst, das sind jetzt so die wichtigsten Matchups oder so der X-Faktor auf beiden Seiten, sage ich mal. Oder zumindest jetzt für uns interessiert uns ja ein bisschen mehr doch dann der X-Faktor auf Seiten der 49ers.
Ja, ich glaube, das, was schon auch so am meisten jetzt ja im Vorfeld berichtet wird, vielleicht auch ein bisschen unfair, weil dann wiederum die 49ers Offense vor allem ein klein wenig untergeht, aber ist ja nun mal das Matchup Mahomes und die Chiefs Offense gegen die 49ers Defense und ich glaube auch, dass das entscheidendere Matchup insgesamt sein wird, deswegen wäre so meine erste Antwort auf jeden Fall auch in der Richtung und dann, wenn wir es auf einen Punkt oder auf einen Matchup runterbrechen, für mich ist es tatsächlich, kann San Francisco mit dem Foreman Rush Druck kreieren, also die 49ers D-Line gegen die Chiefs O-Line. San Francisco ist ja keine Blitzing-Defense, also blitzen relativ wenig, kommen vor allem eben über den Foreman-Rush. So dieses klassische, ja, was wir auch viel eben noch aus diesen Seahawks-Jahren kennen, Zone-Coverage spielen und mit vier Spielern zum Quarterback kommen. Und das ist letztlich auch der Schlüssel gegen, oder was heißt der Schlüssel? Es ist einer der wichtigen Aspekte, um diese Chiefs-Offense zumindest zu limitieren eben. Kannst du ohne Blitzing zum Mahomes kommen, weil Mahomes zu blitzen ist meistens eine schlechte Idee. Kannst du mit vier Spielern Druck auf ihn aufbauen und kannst du ihn in der Pocket halten, weil das haben wir jetzt ja auch gesehen, gerade in den beiden Playoff-Spielen, wie gefährlich er dann als Scrambler ist. Und deswegen für mich wirklich so der erste Punkt oder das Matchup, wo ich mit am meisten drauf achte oder was ich mit am entscheidendsten finde, ist wirklich Bosa, Armstead, Buckner, Ford, können die vier Druck auf Mahomes ausüben, ohne dass San Francisco eben von seinen Zone-Coverages weggehen muss. Und das ist ja immer so der Knackpunkt dann dahinter. Zone-Coverage gegen Kansas City ist ziemlich gefährlich, weil die Chiefs extrem gefährlich darin sind oder extrem gut darin sind, auch Zone-Coverages zu schlagen und eben, egal, also Cover 3 ist jetzt so der Klassiker, aber was die 49ers spielen, aber auch andere Zone-Coverages, da sind sie extrem gut darin, die Schwachstellen in diesen Zone-Coverages zu attackieren. Und deswegen glaube ich, dass es für San Francisco der erste Schlüssel ist, ob sie Druck aufbauen können. Weil falls sie das nicht schaffen, dann reden wir eben schon im nächsten Schritt davon, okay, müssen sie vielleicht mehr Man-Coverage spielen, müssen sie mehr blitzen, also müssen sie defensiv aus ihrer Komfortzone rausgehen. Und das ist, glaube ich, das ist das, wo es dann gefährlich werden kann für die 49ers. Also wenn sie das nicht schaffen, glaube ich, dann macht die Chiefs Offense das eben in Shootout und dann reden wir im nächsten Schritt davon, okay, können die 49ers mithalten, wie viele Punkte brauchen, um zu gewinnen. Aber der Schlüssel, glaube ich, um das Spiel ein bisschen lower scoring zu halten für San Francisco ist eben der Foreman-Rush. Und das ist für mich so mit das kritischste Matchup.
Ja, sehe ich tatsächlich ziemlich ähnlich. Also ich habe mir auch aufgeschrieben, dass Mahomes am besten in der Pocket gehalten werden sollte. Wenn er outside der Pocket ist, dann kann er, wie du schon meintest, wie wir es in den letzten Spielen gesehen haben, super auch scramblen und zum First Down laufen. Aber er kann halt auch, wenn er irgendwie einen Fehler in der Coverage findet, den halt auch einfach mit dem Wurf einfach, der hat einfach das Talent mit dem Arm, aus der Bewegung raus auch einfach Würfe zu machen, die, keine Ahnung, so weit fliegen, wie man gar nicht mit rechnet. Meine Befürchtung ist so ein bisschen, dass Tyreek Hill Mismatch mit Sherman sein könnte. Ich habe ein bisschen Bammel, dass der auf jeden Fall einmal tief geburnt wird. Auch einfach aus der Grundsache heraus, dass ich glaube, Sherman will gerne Plays machen und eventuell aggressiv auch einfach mal versuchen zu spielen und dadurch einfach mal auch die tiefen Raum freigeben. Und das ist natürlich gegen jemand mit einem Speed wie Hill, echt gefährlich. Aber so wie du schon meintest, ne, also Mahomes in der Pocket halten, von der Edge aus haben wir mit Ford und Bosa einfach optimale Spieler dafür, die das machen können. Dann haben wir in der Mitte noch mit Armstead und Buckner noch super Tackles, die auch noch Pressure aufbauen können. Also von daher, ich sehe das ähnlich, wenn die Defense den Pressure aufbauen kann und dadurch Mahomes zu Fehlern zwingt und dadurch die Scores niedrig gehalten werden, ist das eine relativ gute Ausgangslage für die Niners.
Du hast jetzt eine andere Sache schon angesprochen, weil, also wenn wir schon bei den Matchups quasi sind, wie die Matchups in der Secondary aussehen, und da ist ja dann eben, also kommt man ja wieder auf diese Frage zurück, spielt San Francisco primär diese Zone-Coverages, die sie bevorzugt spielen, was ja nun mal vor allem Cover 3 ist und alles, was darauf eben aufbaut, oder gehen sie mehr auf Split-Safeties, also eben, dass sie tief mit zwei tiefen Safeties agieren, mit Cover 4, Cover 6 sind dann so vor allem die Antworten, die sie da haben. Und da ist natürlich immer das Thema, in Zone Coverage weißt du im Prinzip, okay, Sherman spielt auf der linken Seite, dann spielt der Nummer 2 Corner, Mosley wird es ja wahrscheinlich sein, spielt auf der rechten Seite, und dann hast du deinen Slot Corner auch relativ klar mit K1 Williams, also so klare Positionen, und die Chiefs können sich ja ihre Matchups dann so ein bisschen rauspicken. Also kannst dann entweder sagen, was ich auch glaube, dass gerade Tyreek Hill ein Problem werden könnte für Sherman, oder du sagst eben, wir stellen Sammy Watkins gegen Sherman, ignorieren die rechte Seite quasi so ein bisschen, also die rechte offensive Seite, und versuchen eben mit Mecole Hardman, mit Tyreek Hill dann den Nummer 2 Corner und K1 Williams im Slot eben zu attackieren. Und da wiederum läufst du dann auch Gefahr, dass du aus 49ers-Sicht halt die Matchups dann gegen dich bekommst, die du halt auch am wenigsten irgendwie haben willst. Also das ist halt so ein bisschen dieser Balanceakt. Deswegen glaube ich halt, die 49ers, wenn sie Zone spielen, müssen sie es irgendwie schaffen, mit Umstellung nach dem Snap Mahomes dazu zu bringen, vielleicht den Ball ein bisschen länger zu halten, vielleicht ihn versuchen, zumindest mal auf eine falsche Fährte zu locken. Und auch das wiederum ist halt was eigentlich nicht die Kernidentität von der 49ers Defense ist. Also es ist ja in Coverage, ist es keine komplexe Defense, die San Francisco spielt, sondern ist ja eben primär auf Speed, auf dieses eben Matchups verhindern bzw. den Ball vor sich halten, darauf ausgelegt. Und das ist halt, das ist halt für dieses Matchup potenziell, sagen wir mal, sehr, sehr interessant. Wird sehr, sehr interessant zu sehen, wie sie generell Matchups spielen wollen, auf welche Matchups sie gehen wollen. Aber das ist auf jeden Fall extrem gefährlich, und ich glaube, das wird auch das ganze Spiel über so ein Ritt auf der Rasierklinge sein.
Na, da bin ich auch auf jeden Fall gespannt drauf. Aber der Vorteil ist halt einfach wirklich, die Defense der Niners ist ja relativ athletisch, größtenteils. Mhm. Aber die Offense der Chiefs halt nochmal athletischer. Also
ja. Von daher. Ich meine, sie haben die Cover Linebacker auf jeden Fall, die 49ers, das muss man sagen. Also vielleicht mal eine Defense, die Travis Kelce so ein bisschen limitieren kann. Aber ich sehe halt gerade auf Cornerback sehe ich halt dann doch die Probleme. Und selbst falls jetzt Richard Sherman ein super Spiel macht, anderes Thema, und nimmt irgendwie seinen Gegenspieler aus dem Spiel oder sowas, dann haben halt die Chiefs immer noch mal mindestens zwei andere Receiver oder sogar drei, die gegen eben den Nummer 2, 3, 4 Defensive Back dann Schaden anrichten können. Und das wird halt echt, das wird sehr, sehr spannend sein.
Ja, definitiv.
Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen hattet. Ihr habt gerade so schön die Matchups analysiert. Ich hatte gelesen bei Twitter hier und da, dass da ein Vergleich gezogen wurde zwischen der Defense, die Chargers gespielt haben gegen die Chiefs, jetzt zweimal in der Saison, die ja von Gus Bradley trainiert wurde. Da hat sich Robert Saleh ja ein bisschen was abgeguckt. Das ist ja auch viel Cover 3. Und da sahen die Statistiken von Mahomes nicht so gut aus. Ich weiß nicht, hattet ihr da ein bisschen was zu gelesen? Was haltet ihr davon? Weil ich habe dem Ganzen nicht so viel abgewinnen können, um ehrlich zu sein.
Also ich habe zum Teil mich damit befasst, ich habe das nicht gelesen. Ich habe das zweite Chargers-Spiel nochmal zum Teil angeschaut gehabt für meine Chiefs-Offense-Analyse. Und da ist mir halt vor allem aufgefallen, dass sie, wenn sie in eben vor allem Split-Safety-Looks gegangen sind, Cover 2 und solche Sachen, dass sie da halt Big Plays kassiert haben. Sie haben es zum Teil schon gut gemacht, und die Chargers haben ja auch gute Spieler in der Secondary, aber ich hatte jetzt ehrlicherweise nicht den Eindruck beim Schauen des Spiels, dass das jetzt irgendwie so dass sie da irgendwie ein Mittel gefunden haben oder irgendwie sowas. Also ich fand, sie haben halt einzelne Plays gut verteidigt, so wie es die Niners auch machen werden, und dann haben sie halt auch ein paar Big Plays zugelassen. Also ich glaube, du kannst halt nicht gegen diese Chiefs-Offense, wenn die wirklich voll auf voller Tour läuft, kannst du, glaube ich, nicht durch so ein Spiel gehen und dich mit Zone-Coverage quasi verteidigen. Also dann, ich glaube, so du musst eigentlich wirklich vielseitig agieren. Und das wird halt die Frage sein, ob die 49ers das defensiv können und ob sie es auch machen wollen.
Also was ich mir vorstellen könnte, ist, dass die Niners, also das haben die Patriots zum Beispiel versucht, die haben viel Man gezeigt, dann sind sie aber in Zone gedroppt. Und das hat einfach bei Mahomes dafür gesorgt, dass er einfach länger gebraucht hat, um den Read zu gehen. Ne? So, das kann ich mir gut vorstellen, dass die Niners das auch probieren, einfach weil der Pressure dann einen Ticken mehr Zeit hat, um durchzukommen. Mhm. Aber jetzt habe ich den Faden verloren, wo ich eigentlich hin wollte.
Ich kann es zumindest mal kurz aufgreifen, weil was die Patriots halt umgekehrt natürlich auch extrem gut machen konnten, ist eben tatsächlich Man-Coverage spielen. Und ja, das, also sie haben halt beide Dimensionen quasi und da reden wir halt aber wiederum von einer der besten Secondaries in der NFL. Also da, also die Cover-Qualität in der Tiefe hat San Francisco ja halt nicht. Also die Patriots haben ja wirklich dann Nummer 2, Nummer 3 Cornerbacks sind sehr gut. Im Prinzip 4 gute Cornerbacks und auch die Safeties. Und bei den Niners reden wir halt von Richard Sherman, klar, Kayvon Williams ist okay im Slot, die Safeties sind okay, aber halt jetzt nicht
top-notch.
Nicht mehr, genau. Und Nummer 2 Corner ist halt die große Problemzone in der ganzen Defense eigentlich. Und dann triffst du halt auf eine Offense, die eben sowieso primär mit 3 Wide Receivers auf dem Feld steht und ja auch viel, also auch exzellente 3, mal mindestens 3 Wide Receiver hat zusätzlich natürlich zum Tight End. Das heißt, du brauchst halt eigentlich auch 3 sehr gute Cornerbacks und sicher bin ich mir halt bei den 49ers nur bei einem, um es mal so rum zu sagen.
Ja, verständlich. Du hast ja eben gesagt, dass die Niners einige Plays gut verteidigen werden, aber auch Big Plays wahrscheinlich zulassen. Aber das sehe ich tatsächlich genauso, weil ich meine, die Chiefs hat, glaube ich, eine Top 5 Points per Game Offense oder so ein Kram. Also die wirst du nicht auf 15, 17 Punkte oder so halten können. Also ich gehe schon davon aus, dass wir auch ein paar kassieren. Aber ich glaube auch, also dass tatsächlich der Key ist, einfach ein paar Stops zu haben, aber auch damit zu rechnen, dass wir gut 3 bis wir auch gut eingeschenkt bekommen werden. Also ich denke tatsächlich, das wird ein bisschen höher werden, aber ich glaube, das ist etwas für später im Podcast, bevor ich jetzt hier irgendwelche Scores raushaue, die noch überhaupt nicht dran sind.
Ja, nein, an sich eigentlich eine gute Überleitung. Ich wollte es nämlich auch gerade betonen, das war ja, glaube ich, bei den Titans auch ähnlich, wo sie die Chiefs dann nach der Halbzeit gestoppt haben, ne, mit 4 Punkten Rückstand und dann eben es nicht geschafft haben, wieder zu scoren. Und das ist dann halt, glaube ich, gegen die Chiefs-Offense, wo ja oft gesagt wurde, man muss sie vom Feld halten oder so. Eigentlich nicht die richtige Lösung meines Erachtens. Musst du dann, wenn du die eben mit der Defense nicht gestoppt kriegst, musst du eben mitgehen, mitscoren, mitziehen, dich auf einen Shootout einlassen, so traurig es ist. Das haben ja die 49ers Gott sei Dank schon mal gezeigt, dass sie es können gegen die Saints. Und ja, wo wir jetzt beim Matchup sind, die 49ers-Offense, was die zu leisten imstande ist gegen diese Chiefs Defense, die jetzt in der Regular Season meines Erachtens nicht unbedingt super gespielt hat, auch einige Schwächen gezeigt hat. Das ist ein Matchup, wo meines Erachtens ein bisschen wenig drüber geredet wird. Das hast du ja auch so ein bisschen so formuliert, Adrian, in deiner Kolumne. Mhm. Wichtig ist, glaube ich, dass man erstmal dem Run Game ein bisschen Erfolg hat, um dann später im Spiel ja auch verschiedene Konzepte nochmal laufen zu können, damit die gegnerische Defense dann auch irgendwo nicht weiß, was kommt. Meinst du, zumindest was das Run-Game angeht, dass man da Erfolg haben kann? Zumal jetzt ja auch oft berichtet wurde, dass die Chiefs-Defense es ja eben so gut gemacht habe gegen die Titans. Denkst du da mit den 49ers, dass sie da ähnlich gut zurechtkommen werden?
Also ist natürlich der Vergleich mit den Titans ist halt insofern interessant, als dass Tennessee zwar auch einiges an Outside-Zone spielt, aber das ist halt komplett anders interpretiert, wenn man so will, als die 49ers. Die Chiefs, die Titans halt viel mehr über die Power kommen von Derrick Henry und die 49ers viel mehr über Speed kommen. Und das ist ja generell so das Element eigentlich in dieser ganzen Shanahan-Offense, ist ja Running Backs, die halt schnelle Reads machen, 1-2 Lücken diagnostizieren und dann entscheiden, wo sich der Raum auftut und dann halt mit Speed da durchgehen. Deswegen ist ja Mostert auch so ein super Running Back für dieses Scheme an sich. Ich glaube schon, dass sie den Ball laufen können. Ich glaube, man darf jetzt nicht in das Spiel gehen und sowas erwarten, wie die ersten beiden Playoff-Spiele passiert ist. Ich denke, es wird moderater sein auf jeden Fall. Und ich rechne auch ehrlich gesagt damit, dass San Francisco früh im Spiel 1-2 tiefe Shots irgendwie einbaut in den Gameplan, vielleicht sogar in die gescripteten Plays, sei das jetzt via Play-Action oder im normalen Passing-Game. Einfach auch, um die Chiefs dazu zu bringen, nicht zu sehr auf den Run zu gehen. Und umgekehrt ist es für Kansas City natürlich der Balanceakt zu sagen, wie viel investieren wir wirklich in die Run-Defense. Gegen Tennessee haben sie es sehr, sehr gut gemacht, dass sie den Run auch stoppen konnten, ohne dass sie zu häufig die Box zugestellt haben. Gleichzeitig haben wir auch da früh im Spiel gesehen, dass wenn sie die Box mal zugestellt haben, wenn sie viele Spieler an die Line of Scrimmage gezogen haben, dass sich halt sofort Räume geöffnet haben zwischen den Linebackern und den Safeties und auch hier auch viel aus diesen Single-High-Safety-Cover-Varianten und da werden sich halt auch Räume für San Francisco öffnen. Das heißt, ja, um deine Frage zu antworten, ich glaube, San Francisco wird den Ball laufen können. Ich glaube aber nicht, dass es so eine... Ich glaube, das Thema wird jetzt im Vorfeld viel, viel mehr besprochen, als es tatsächlich dann im Spiel ein Faktor sein wird. Ich glaube, sie werden den Ball laufen können. Ich glaube, sie werden ihn auch gut laufen können. Ich glaube aber nicht, dass sie über den Run quasi das Spiel gewinnen.
Das ist... Also ich glaube, da kann man nicht so viel hinzufügen. Also ich glaube einfach, dass die Niners auch mit ihrem Run-Scheme sehr erfolgreich sein werden. Aber ich glaube, im Endeffekt wird es nicht darauf hinauslaufen, dass Mostert in der ersten Hälfte wieder seine 150 Yards hat. Das ja. Wird nicht nochmal passieren. Und ich glaube auch einfach, es ist jetzt so ein bisschen im Super Bowl, also es sei denn, die Niners sollten unerwartet relativ früh führen und das Run-Game funktioniert, dann ja, ansonsten wird man das so nicht nochmal sehen, denke ich. Also es wird viel mehr Play-Actions geben. Ich denke, es wird allgemein mehr Pässe geben von den Niners. Und wenn ich ehrlich bin, ich glaube, sowohl über den Run als auch über Play-Actions werden, also ich glaube, beide Plays werden super funktionieren und die werden ihre Yards damit machen. Von daher, ja, also du hast das schon sehr, sehr ausführlich gerade erzählt. Da will ich gar nicht weiter drauf eingehen.
Ja, genau. Und dann ist eben die Frage, ne, wie sehr kann man Garoppolo vertrauen? Wie sehr vertraut Shanahan Garoppolo? Mich würde es auch nicht wundern, wenn die 49ers im ersten Drive ein bisschen mehr pass-heavy gehen, sage ich mal. Das hat man ja gegen die Vikings auch gesehen, dass man da mehrere Plays installiert hatte, die bekannten Coverages der Vikings ganz gut angegriffen haben. Und mich würde es nicht wundern, wenn man früh im Spiel auch schon, auch vor allem über Play-Action, was ja sehr, sehr beliebt ist bei Kyle Shanahan in der Offense, über das Scheme, dass man da versuchen wird, auch einige ein bisschen längere Pässe vielleicht direkt einzustreuen. Könnte mir aber auch vorstellen, dass er sich damit, dass er damit ein bisschen wartet und später im Spiel erst diese Spielzüge auspackt. Wie gesagt, der Gameplan ist schon installiert seit der ersten Woche. Bin wirklich gespannt, was die Teams sich da haben einfallen lassen. Es gibt dann ja hier und da noch, ja, sage ich mal, einzelne Spieler, auf die man immer schaut. Das sind dann ja meist die gleichen Spieler, die bei beiden Teams genannt werden. Es ist eben Garoppolo gegen Mahomes oder die besten Tight Ends der Liga, Kelce gegen Kittle oder eben das Matchup, das ihr eben schon angesprochen hattet, Tyreek Hill gegen Richard Sherman. Aber was mich interessieren würde noch, gibt es für euch Spieler, sage ich mal, die vielleicht etwas unterm Radar fliegen und ja, jetzt, wo es auf die große Bühne geht, möglicherweise ja, das Spiel des Lebens machen könnten oder wo man sagt, okay, auf die kommt es dann doch ja, an, aber die hat man jetzt gar nicht so im Kopf. Gibt es da wen, der euch einfällt? Ich würde da, wenn ich noch einen Namen ins Spiel werfen oder in den Raum werfen darf, würde da auch, wie ihr schon gesagt habt, eben an Spieler in der 49er Secondary denken primär. Eben so solche Spieler wie Emmanuel Mosley, die eben wahrscheinlich attackiert werden oder auch Safety Jimmy Ward. Gibt es da für euch vielleicht noch andere Spieler, die euch da in den Sinn kommen, Adrian?
Also die zwei, das sind sicher eben so Kandidaten, die halt Hop oder Top quasi werden können. Also gerade wenn wir von Mosley sprechen, das kann halt sein, dass wir so ein kleines Märchen da irgendwie sehen. Kann aber natürlich auch sein, dass der irgendwie viermal tief verbrannt wird. Also da ist die Range, glaube ich, ziemlich groß. Ich bin so ein bisschen mal in andere Richtung gegangen, weil ich glaube, dass es ein Spiel wird, in dem die 49ers, die tatsächlich einen Wide Receiver, eine größere Rolle spielen könnten, als man es jetzt vielleicht denkt, auch so gerade nach den Playoff-Spielen. Ich habe mal so als quasi ein Matchup unter dem Radar so ein bisschen, habe ich primär Deebo Samuel gegen Kendall Fuller mir mal noch notiert gehabt für so ein Matchup, was so ein klein bisschen unter dem Radar geht. Emmanuel Sanders kann man da natürlich auch noch mit einbeziehen. Wenn das passiert, was ich eben gesagt hatte, wenn das passiert, dass die Niners ein bisschen passlastiger werden, dass sie dann auch versuchen, früh über das Play-Action-Pass-Spiel ins Spiel zu kommen, wie Tennessee das gegen die Chiefs gemacht hat, dann glaube ich, reden wir vor allem davon, dass es eben über diese In-Breaking-Routes von Wide Receivern, so diese 10, 12 Yards tief in etwa, die hinter den Linebackern, hinter dem Strong-Safety quasi, vor dem Free-Safety verlaufen, dass es darüber vor allem funktioniert. Und da sehe ich eben Sanders einmal als einen Kandidaten, wo ich eben auch sage, jetzt haben wir über die Niners Secondary und Probleme Outside Corner Nummer 2 gesprochen. Die Chiefs sind auf Outside Corner auch nicht gut aufgestellt. Das heißt, da ist schon mal ein Mismatch zugunsten eigentlich von San Francisco. Und dann halt im Slot Deebo Samuel wahrscheinlich gegen Kendall Fuller. Und da finde ich, Fuller ist auch eine interessante Personalie, weil Den haben die Chiefs jetzt zuletzt ein bisschen rumgeschoben, haben ihn aus dem Slot rausgenommen, haben ihn auf Free Safety gestellt und Tyrann Mathieu mehr in den Slot. Und das erwarte ich in dem Spiel eher wieder andersrum, weil ich denke, dass Mathieu eben eher auf Kittle angesetzt wird und Fuller dann eben primär gegen Deebo Samuel stehen würde. Und das könnte halt ein kritisches Matchup werden. Ich glaube eben echt, dass wenn San Francisco das gewinnt, dass wir offensiv vielleicht dann mehr übers Passspiel sprechen werden als übers Run-Game oder zumindest deutlich mehr übers Passspiel als jetzt die letzten Wochen. Und dann sehe ich eben da wirklich das Potenzial für diese Wide Receiver, gerade über Play-Action einige 10, 12, 15 Yard-Pässe zu fangen und die halt vielleicht dann daraus mal einen 40 Yard oder sowas zu machen.
Also bei mir ist es so, ich sehe tatsächlich seit dem ersten Seahawks-Game, finde ich, dass Kendrick Bourne sich stark verbessert hat und immer so ein bisschen unterm Radar fliegt. Ich könnte mir vorstellen, dass er so als dritter Wide Receiver auch weiterhin unterm Radar fliegt, auch in diesem Spiel und tatsächlich vielleicht ein, zwei Touchdown-Pässe fangen könnte, einfach weil er der glückliche, in dem Fall Vierte ist, von Sanders, ja. Kittle und Deebo. Und deswegen wäre das so mein Undercover-Spieler, so mein Spieler, der unterm Radar fliegt. Mein absoluter Wunsch wäre aber natürlich, wenn Staley im Super Bowl seinen Touchdown-Pass fangen würde, unser Left Tackle, aber Wünsche sind Wünsche, ne? Träume sind Schäume, aber man darf ja noch nachts mal aufwachen und davon geträumt haben.
Ja, dann haben wir eigentlich ja schon so gut wie über alle Matches gesprochen. Eine Sache habe ich noch, die mir auf dem Herzen liegt, und zwar ist es die Chiefs Run Offense. Da wird so gut wie gar nicht drüber gesprochen, drüber geschrieben, so wie ich das wahrgenommen habe jetzt in letzter Zeit. Damien Williams, der glaube ich bei den Dolphins auch war, zu einer Zeit, als Raheem Mostert auch da war. Darüber gab es so ein, zwei Storylines. Glaubt ihr, die wird eine große Rolle spielen im Spiel? Und wird da möglicherweise, also einfach nur die Idee, dass da dann auf einmal die Chiefs Run-Offense explodiert, Damien Williams 200 Yards macht und da quasi auf einmal eine ganz andere Erzählweise herrscht über dem Spiel, als man eigentlich erwartet hätte?
Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, einfach weil das halt nicht das Spiel der Chiefs ist. Also Kansas City, wenn wir auf neutrale Spielsituationen schauen, also First, Second Down und eben das Spiel noch einigermaßen eng, dann sind sie mit Abstand das passlastigste Team der Liga. Und selbst wenn sie, sagen wir, selbst ein Szenario, Kansas City führt irgendwie mit 10 Punkten im dritten Viertel oder sowas, dann werden sie trotzdem noch mehr auch beim Passspiel bleiben. Während umgekehrt, wenn die Niners mit 10 Punkten führen, irgendwie Ende drittes Viertel, dann werden sie sicher noch mit den Run setzen. Das heißt, ich sehe eigentlich kein Szenario, in dem das Run-Game für die, also das wirklich das Base-Run-Game für die Chiefs A, wichtig wird, also dass sie exzessiv drauf setzen. Vielleicht, wenn sie halt deutlich führen irgendwie am Ende, dann ja, aber nicht, dass es wirklich eine Rolle spielt für den Ausgang des Spiels und wer in Führung geht. Und dann glaube ich halt auch nicht, dass sie den Ball in diesen neutralen Spielsituationen erstmal so wahnsinnig gut laufen können. Also da sehe ich dann halt die 49ers Front doch zu stark und die Chiefs machen das ganz gut eben auch mit Jet Sweeps und solchen Sachen, um auch da die schnellen Wide Receiver ins Run-Game einzubinden und so ein bisschen zu versuchen, die Defensive Line zu neutralisieren, indem man es eben mehr in die Breite zieht. Sind auch eine gute Offense, wenn es darum geht, gegen leichte Box zu laufen, also wirklich auch Verteidiger aus der Box rauszuziehen mit der eigenen Formation. Aber ich kann mir eigentlich kein Szenario vorstellen, in dem Kansas City viel aufs Run-Game setzt und dann das Spiel so gewinnt, sondern maximal eben am Ende, sagen wir mal, viertes Viertel so ein bisschen, um mit dem Versuch Uhr runterlaufen zu lassen. Aber selbst dann werden sie auch noch immer noch den Ball werfen.
Das denke ich auch. Also ich denke, die Chiefs haben so eine starke Offense, was das Passspiel angeht, und haben das die ganze Season auch über gezeigt. Ich denke nicht, dass sie jetzt groß umswitchen und das Run-Game stärker mit einbinden, als sie es gemacht haben. Und wenn man sich anguckt, was sie für Spieler haben, als auf Wide Receiver, auf Tight End, als Quarterback,
ja.
Also das ist ja für die fast, also die 4-5 Yards, die sie mit dem Pass machen können, die sie mit dem Lauf holen könnten, können sie aber auch locker mit dem Pass machen im Endeffekt.
Genau, das ist ja dann auch der Punkt letztlich, wenn du sagst, du willst am Ende eine Führung verwalten. Klar, nach jedem Run läuft die Uhr erstmal weiter und nach einer Incompletion halt nicht, aber letztlich lässt du ja eine Uhr vor allem damit runterlaufen, indem du First Downs produzierst. Und die Chiefs produzieren halt First Downs, indem sie den Ball werfen, und darin sind sie auch ziemlich gut. Das heißt, ich kann es mir einfach echt nicht vorstellen. Wir haben jetzt bei uns bei Downs the Talk in der Vorschau, wir haben eben geschaut, was passiert, wenn die Chiefs den Ball haben, was passiert, wenn die Niners den Ball haben, und haben das dann jeweils so ein bisschen unterteilt in Passspiel und Laufspiel. Und wir hatten halt beide mit weitem Abstand zum Run-Game der Chiefs die wenigsten Notizen, weil ich glaube, es wird halt einfach kaum ein Faktor sein, mit einer Ausnahme noch, Red Zone. In der Red Zone laufen die Chiefs dann für ihre Verhältnisse wieder relativ viel. Und das könnte so ein bisschen ein kritischer Faktor sein, ob sie dann eben, wenn sie, sagen wir mal, innerhalb der 10 vielleicht sind, oder noch näher an der Goal-Line, ob sie dann da auch den Ball mal effizient laufen können. Weil da hatten sie dieses Jahr ab und zu mal ein bisschen Probleme, was generelle Red Zone-Effizienz angeht.
Ja, apropos Red Zone, ich glaube, da hat man bei den 49ers auch lange Zeit ein bisschen gezweifelt, ob da Kyle Shanahan der Richtige ist, was so Red Zone Play Calling angeht. Was heißt der Richtige, aber da gab es ein bisschen Kritik zumindest, weil er einfach mit viel Space, glaube ich, ein bisschen besser arbeiten kann, als wenn das Feld immer kleiner wird, wo es dann auch eben schwieriger ist, Spieler frei zu schemen. Das ist jetzt in dieser Saison, glaube ich, auch deutlich besser geworden. Viele Rushing Touchdowns auch von der 1-2-Yard-Linie. Kendrick Bourne, der jetzt sich als Red Zone-Waffe etabliert hat, ist für mich auch noch so ein Punkt, wo man natürlich darauf achten muss, wenn es dann in so ein Shootout geht oder sowas, wie beide Teams sich in der Red Zone verhalten. Ich glaube eben auch nicht, dass die beide Teams da groß sich von dem unterscheiden werden, was sie jetzt erfolgreich gemacht hat in der Regular Season. Deswegen denke ich und hoffe natürlich auf ein spannendes Spiel, wenn wir jetzt Richtung Ende des Podcasts blicken und auch in Richtung Ende der Saison. Jetzt meine letzten Fragen an euch. Was ihr für ein Spiel erwartet, sage ich mal, hatten wir jetzt ja, glaube ich, schon fast eintönig betont, Richtung Shootout. Wenn es jetzt aber in Richtung Tendenz geht, Tipp, ich weiß, man will sich da, glaube ich, ungern festlegen. Zumindest bei dir, Adrian, ist es, glaube ich, nicht so einfach, wie als Fan jetzt, wie es bei uns aussieht. Trotzdem, was sagt das Bauchgefühl? In welche Richtung geht da das Gefühl, wie das Spiel werden wird und wer am Ende als Sieger dastehen wird?
Ich finde es echt schwer dieses Jahr, muss ich wirklich sagen. Also letztes Jahr war ich deutlich zuversichtlicher mit meinem Bauchgefühl, wo ich da auch dachte, die Patriots gewinnen das und auch so von den Matchups her dachte, das ist nicht gut für die Rams und ich denke, dass New England das mit der Defense auch gewinnen kann. Dieses Jahr, finde ich, kann komplett in beide Richtungen gehen. Ich finde, es ist ein wahnsinnig ausgeglichenes Spiel. Du hast so auf der einen Seite die 49ers sind das komplettere Team. Die Chiefs sind trotzdem halt vielleicht das gefährlichere Team und dann kann man in alle Detaildiskussionen natürlich gehen und sagen, gut, die Niners sind zwar in der Summe besser, aber dafür der Vorteil, den Kansas City mit der eigenen Offense hat, wiegt schwerer als der Gesamtvorteil, den San Francisco hat. So kann man es halt immer hin und her spinnen. Ich habe im Endeffekt auf die Chiefs getippt, aber es ist wirklich mehr so eine 51-49% Sache. Ich glaube, das ist...
Bitte? 49, finde ich sehr gut.
ich glaube im Endeffekt wird es eine relativ high scoring. Ich glaube nicht ganz so extrem, wie ich es teilweise jetzt auch schon sehe, weil ich glaube aber trotzdem, dass der Sieger 30 plus machen wird. Also ich habe jetzt mal so 31-27 ungefähr in der Range getippt für die Chiefs, aber es ist halt wirklich wahnsinnig eng und man darf nicht den Fehler machen, die 49ers Offense zu unterschätzen. Man darf umgekehrt auch nicht den Fehler machen, die Chiefs-Defense in dem, was sie gut machen können, nämlich zum Beispiel den Quarterback so ein bisschen verwirren, viel Disguise-Coverages zu spielen. Vielleicht schafft irgendwie einer der Linebacker oder Safeties in der Underneath-Coverage so eine kritische Interception. Das darf man auch nicht unterschätzen. Klar, die Niners haben eine super Defense. Ich erwarte eigentlich ein super Spiel. Ich hoffe, wir werden dann auch dieses Jahr auch nicht enttäuscht. Ich glaube, es wird ein spektakuläres Spiel, egal wer den Ball hat. Und im Endeffekt gehe ich halt mit den Chiefs, weil ich glaube, dass sich die Offense-Qualität, dass die letztlich so schwer wiegen wird als Argument, dass Kansas City das gewinnt. Aber es ist ein mega, mega enges Spiel.
Also mein Tipp ist tatsächlich auch relativ eng. Bei mir sind beide über 30. Ich habe 34, 31 bei mir draufstehen für die Niners. Mhm. Also ich denke schon, dass das auch viele Punkte hageln wird.
Ja, das unterscheidet sich nicht großartig von dem Tipp, den ich gestern bei Schema FF, als ich zu Gast war, abgegeben hatte im Podcast. Ich hatte ungefähr den Tipp von dir, Adrian, nur natürlich für die 49ers. Ich hatte 31-28 für die Niners getippt. Ich rechne auch mit einem engen Spiel, wo jetzt kein Team, glaube ich, groß davonziehen wird. Am Ende denke ich, dass es ja vielleicht auf eine Possession sogar ankommen kann am Ende der Partie. Und da bin ich ganz ehrlich, da würde ich eben einem Patrick Mahomes mehr vertrauen als einem Jimmy Garoppolo, wenn es jetzt darum geht, einen Game-Winning-Drive da aufs Parkett zu legen. Natürlich überwiegt dann die Hoffnung und auch alles andere, dass die 49ers das am Ende tatsächlich wuppen. Ich weiß nicht, ich hatte noch eine kleine Witzfrage in Anführungsstrichen. Das ist natürlich auch irgendwo orientiert am Ergebnis. Wer wäre dann für euch der Super Bowl MVP bei euren Ergebnistipps? Ich glaube, bei dir, Adrian, wenn die Chiefs gewinnen, ist es halt dann wahrscheinlich Patrick Mahomes. Ich weiß nicht.
Ich glaube, also ja, es gibt, glaube ich, kaum ein Szenario, in dem die Chiefs gewinnen und man nicht Mahomes als MVP tippt. Also vielleicht hat irgendwie Kittel 200 Receiving Yards oder sowas oder nicht Kittel, Kelsey oder Tyreek Hill fängt irgendwie 350 Yard Touchdowns oder sowas, aber eigentlich kann ich es mir nicht vorstellen. Wenn die Chiefs das Spiel gewinnen, dann gehe ich auch davon aus, dass Mahomes der MVP wird.
Ja, also bei mir wäre es dann entweder Garoppolo, wäre bei mir auch so der offensichtlichere von den Leuten. Es sei denn, in der Defense steppt einer richtig groß auf und hat das Spiel seines Lebens und fängt irgendwie zwei Interceptions, dann wäre es vielleicht ein Sherman oder vielleicht ein, weiß nicht, vielleicht ein Fred Warner, wenn er ein Hammerspiel hat, aber ich gehe eigentlich, würde bei meinem Ergebnis mit Jimmy Garoppolo gehen. Also.
Ja, ich denke auch, also insgesamt können wir uns auf ein super Spiel freuen. Ich gehe da natürlich mit, ich hoffe natürlich auch auf eine spektakuläre Partie. Im letzten Jahr war es dann ja doch etwas unspektakulärer, sage ich mal, um es nett auszudrücken. Und ich denke, da können wir uns alle guten Gewissens jetzt drauf freuen, dass es in 3 Tagen losgeht. Und ja, ich bin natürlich auch ein bisschen traurig, dass es dann vorbei ist, was die Saison angeht. Aber an sich war es, finde ich, für uns 49ers-Fans natürlich eine sehr spaßige Saison. Es sind mal wieder 2 Teams im Super Bowl, die es jetzt länger nicht geschafft haben. Ich denke, das wird auch den neutralen Zuschauern ganz gut gefallen am Sonntag. Und ja, viel mehr gibt es dann auch dazu gar nicht zu sagen. Ich möchte mich dann gerne bei meinen Gästen verabschieden. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche euch auf jeden Fall natürlich noch viel Spaß beim Super Bowl. Adrian, von dir werden wir sowieso dann in der Vorbereitung, was die Offseason und den Draft angeht, ja, wahrscheinlich noch ziemlich viel hören, ziemlich viel lesen.
Weiter, ja.
Genau, gibt es keine
die Frage. So, was machst du eigentlich nach dem Super Bowl? Aber im Prinzip ist es, ich habe jetzt schon angefangen, halt College-Spieler mir anzuschauen, so grob. Und das geht dann so richtig los halt. Und natürlich Free Agency davor noch. Also es ist immer so eine, im Prinzip ist es so eine Woche oder nicht mal ganz, so 5 Tage oder sowas, die ich mir meistens so Mittwoch nach dem Super Bowl nehme in etwa. Aber dann geht's quasi nahtlos weiter bis Anfang Mai im Prinzip.
Ja, genau so ist es. Und vielleicht kriegen wir es dann nochmal hin, dass du uns hier nochmal, weiß nicht, vom Draft oder so, beerst, müssen wir mal gucken.
Sehr gerne.
Hat uns auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass es bei dir geklappt hat. Und ich denke,
ja,
wir hören dann nochmal. Und auch Simon und dir natürlich, vielen Dank, dass es jetzt geklappt hat. Und dann denke ich, haben wir die letzte Ausgabe vorm Super Bowl ganz gut gemeistert. Ich hoffe, dass wir uns dann im Nachhinein vielleicht nochmal melden können mit guten Neuigkeiten und vielleicht einer kleinen Analyse zum Spiel. Aber da schauen wir dann mal, wie es aussieht. Und ja, ich kann mich dann auch nur nochmal bedanken. Wünsche allen einen schönen Tag noch, je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Gerne Adrian, @adrianbb auf Twitter folgen. Es gibt wirklich sehr gute Kolumnen und auch Takes da immer zu sehen. Uns natürlich auch, @49ersEmpireGER. Den Podcast dürft ihr auch gerne weiterempfehlen. Gut bewerten bei iTunes etc. Wird uns sehr freuen. Und ja, das war's dann von unserer Seite. Bis bald.
It's an empire, not a nation.